Jetzt hast du schon gesagt, es gibt Praxen, da machen das die Therapeuten alleine. Aber stellen wir uns mal vor, ich habe 20 Minuten in der Physiotherapie Zeit für die Behandlung. Wenn ich dann zwischen jeder Behandlung 10 Minuten Zeit brauche für Vor- und Nachbereitung, für Organisation, für die Dienstleistung um die Therapie am Patienten, dann geht Geld flöten. Und deswegen würde ich es umdrehen und sagen, nicht Therapeuten müssen mehr arbeiten, damit Rezeptionskräfte da sind, sondern erst die gemeinschaftliche Arbeit aus Rezeptionskräften und Therapeuten sorgt dafür, dass wir mehr Geld verdienen können. Weil die 10 Minuten, die die Therapeuten dann therapieren können, die sorgen schon dafür, dass Geld in die Kasse kommt.
Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Heute geht es bei uns um einen oft unterschätzten Bereich der Praxis, nämlich um die Rezeption. Unsere Buchner-Referentin Lisa Magel und unser Buchner-Praxisberater Björn Schwarz sagen, Rezeption rockt die Praxis, beziehungsweise Therapie fängt bei der Rezeption an. Was sie damit meinen, hört ihr jetzt am besten direkt von ihnen. Viel Spaß dabei!
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von UP Podcast. Ich bin Björn und ich freue mich total, heute hier zu sein mit einer meiner Lieblingskollegen Lisa. A, weil ich sowieso gerne mit Lisa hier bin und B, weil das heutige Thema, heute geht es um Rezeptionsfachkräfte. Da hat Lisa tausendmal mehr Ahnung als ich und ist tatsächlich jemand, der auch ganz praktische Erfahrung hat, Lisa, oder?
Auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich genauso mit dir, heute hier zu sein. Und ja, auf der einen Seite war ich vor meiner Zeit bei Buchner ja Praxisleiterin einer Physiotherapiepraxis oder eines großen Zentrums, könnte man schon fast sagen. Da habe ich viel Zeit auch an der Rezeption verbracht, weil es ja immer so war, dass mal jemand Urlaub hatte oder krank hatte oder wir gerade unterbesetzt waren. Und jetzt bin ich auch seit 2 Jahren 2 Abende zurück an der Rezeption in einer Praxis, um einfach den Bezug nicht zu verlieren. Und ich bin einfach auch zu gerne an der Rezeption, um da nicht mehr zu sein. Genau.
Ja, cool. Ich bin ja so manchmal ganz einfach gestrickt. Das bedeutet, also meine Seminare haben oft so einen ähnlichen Eingangspunkt. Und zwar male ich immer auf, wie ich mir so eine Praxis so vorstelle. Und dann male ich immer so ein Haus. Und an das Haus male ich so 2 Pfeile und sage immer, Achtung, ein Pfeil ist der Sinn des Arbeitens in der Praxis. Und das ist für mich Patienten zufrieden zu machen, Kunden zufrieden zu machen. Und in der Praxis müssen wir auch und wollen wir auch und dürfen wir auch, weil das so coole Arbeit ist, auch den anderen Pfeil haben, der so von links nach rechts dann geht. Und das ist der Zweck. Und der Zweck ist Geld verdienen. Und jetzt habe ich es leider schon ab und zu in Praxen erlebt, dass so Gespräche zwischen Therapeuten stattfinden, wo es dann heißt, naja, wir müssen ja mehr arbeiten, damit wir die Rezeptionsfachkräfte mitfinanzieren können. Was dahinter steckt, ist so dieses nicht ganz ausgeklügelte Denken bei Therapeuten, dass der Zweck, also Geld verdienen, besser verklappen würde, wenn Rezeptionskräfte vielleicht nicht da wären. Wenn du so ein Gespräch mitbekommen würdest, Lisa, wie würdest du dich als selber ja Mensch, der an der Rezeption arbeitet, dann in dem Moment fühlen? Und was würdest du vielleicht nicht gleich aussprechen, aber was du aussprechen wollen würdest?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir sollten mal reden und im ersten Schritt. Und naja, also ich kenne meinen Wert tatsächlich. Also mich würde es jetzt nicht so treffen. Allerdings wäre für mich schon da nochmal Klärungsbedarf. Ne? Also auch zu gucken, okay, wer hat denn welche Aufgaben, wer hat welches Themengebiet. Und natürlich ist die Rezeption dafür da, dass Therapeuten und Therapeutinnen Freiraum haben, einfach ihre Therapie komplett zu erledigen und sich darauf zu konzentrieren. So, der Traum ist ja, dass es ein Hand-in-Hand-Arbeiten zwischen Rezeption und Therapie gibt. Ich glaube, das ist an manchen Stellen tatsächlich so, wie du es auch angeschrieben hast, in Abweichungen natürlich nicht so. Aber das ist, glaube ich, das Ziel, was es sein sollte, weil die Rezeption ja tatsächlich auch viel mehr Aufgaben hat, als nur Termine machen. Ne? Das kenne ich noch aus der alten Praxis, da haben sich oft Patienten beworben, weil sie gesagt haben, oh, ihr habt hier immer so viel Spaß und das ist so toll mit den Patienten und so. Die haben dann angefangen und sind dann nach einer Woche, haben sie gesagt, nee, also das habe ich mir so gar nicht vorgestellt, dass da so viel hintersteht. Ne? Und genau, und wenn die Therapeuten und Therapeutinnen das auch noch alles mitmachen müssten zwischen den Therapien, glaube ich, ist das nochmal ein anderer Schnack, so wie ihr im Norden ja immer sagt. Ne? Also,
Auf jeden Fall.
Genau, und ich weiß, dass es ja Praxen gibt, wo es keine Rezeption gibt. Da braucht man halt einfach viel mehr Zeit als Therapeut und Therapeutin, da irgendwie dann den ganzen Orga-Kram zu erledigen.
Wenn ich sowas höre, dann denke ich auch immer, im zweiten Schritt freue ich mich und denke, okay, hier haben wir ein Führungsproblem, das kriegen wir in den Griff. Also wenn dann, na klar, müssen Inhaberinnen und Inhaber an der Stelle mitziehen, dass, wenn solche Sätze fallen, dann ist es definitiv eher weniger, was auf der Ebene der Mitarbeiter zu klären ist, sondern im ersten Schritt wirklich, wie wir führen und auch, wie wir die Geschichte erzählen an der Stelle dazu, nämlich das, was du gerade gemacht hast. Und wenn wir vielleicht nochmal bei diesem Bild bleiben, dass wir die beiden Dimensionen zufriedene Patienten und Gewinn erwirtschaften haben, dann ist ja die Frage, wie werden denn Patienten zufrieden? Und auf den ersten Blick würden wir alle sagen, naja, mach deine Behandlung so, dass die Ziele des Patienten erreicht werden und dann fertig. Allerdings sind Patienten Menschen und Menschen sind manchmal ein bisschen, sagen wir, besonders oder einfach auch nur normal. Weil ich glaube, wir beide haben das immer auch schon mal erlebt, egal in welchen Bereichen, aber dass die Kernleistung, die wir bekommen sollten, also hier Physiotherapie oder an einer anderen Stelle eine Reparatur unseres Autos oder der Einkauf irgendwo in einem Supermarkt, dass das, was wir vorhatten, haben wir bekommen. Aber wir kommen nach Hause und wir poltern los, weil wir etwas erlebt haben, was nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das betrifft ganz oft auch das Drumherum und so auch in der Praxis. Also die Therapie ist das eine. Wenn das Drumherum aber nicht funktioniert, dann bin ich zwar mit der Therapie zufrieden, aber nicht mit dem, wird die Anmeldung geklappt, hat der erste Termin vielleicht stattgefunden, ich habe gar nicht gewusst, dass ich ein Handtuch mitbringen sollte und huch, hier muss ich auch noch was dazu bezahlen, das ist mir ja ganz neu. Ach, Bargeld nehmt ihr gar nicht. All solche Sachen. Das gehört in dem Bereich zur Dienstleistung dazu. Und eine Physiopraxis, eine Ergopraxis, eine Logopraxis und eine Podologiepraxis ist für mich ein klassisches Dienstleistungsunternehmen in der Gesundheitswirtschaft. Sind die coolsten Dienstleister aus meiner Welt oder in
Auf
meinem
jeden
Leben. Du
Fall, in
weißt ja,
meiner
wie
Welt
sehr ich
auch.
unsere Kunden mag und wie happy ich mit den Alltagsproblemlösungskompetenzen unserer Leute bin und der Therapeutinnen und Therapeuten. Aber es ist halt Dienstleistung. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir gucken, wer kann denn eigentlich welchen Teil der natürlich zu erwartenden Dienstleistungen erbringen. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt Praxen, da machen das die Therapeuten alleine. Aber stellen wir uns mal vor, ich habe 20 Minuten in der Physiotherapie Zeit für die Behandlung. Wenn ich dann zwischen jeder Behandlung 10 Minuten Zeit brauche für Vor- und Nachbereitung, für Organisation, für die Dienstleistung um die Therapie am Patienten, dann geht Geld flöten. Und deswegen würde ich es umdrehen und sagen, Nicht-Therapeuten müssen mehr arbeiten, damit Rezeptionskräfte da sind, sondern erst die gemeinschaftliche Arbeit aus Rezeptionskräften und Therapeuten sorgt dafür, dass wir mehr Geld verdienen können. Weil die 10 Minuten, die die Therapeuten dann therapieren können, die sorgen schon dafür, dass Geld in die Kasse kommt. Und wenn wir uns das mal angucken, also für mich ist die Rezeptionsfachkraft mit so der Dreh- und Angelpunkt der Praxis, da findet das Thema Dienstleistung und Serviceorientierung statt. Und deswegen, Mini-Exkurs noch. Ganz oft werden wir beide ja gefragt, wen soll ich denn einstellen? Du hast gerade schon gesagt, wir nehmen einfach Patienten, die da zu uns kommen. Und ich sage immer, es sollten Menschen und also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, die so arbeiten, wie jemand im Hotel oder in der Hotelrezeption arbeiten würde. Muss gar nicht die Ausbildung haben, aber so denken, weil die meisten Hotels, die ich so kenne, leider ja auch viel beruflich, das ist weniger geworden, aber trotzdem ist es immer noch ein Thema. Im Hotel fühle ich mich ganz oft vom ersten Moment an gut aufgehoben, weil dort Service und Dienstleistung stimmt. Das heißt, dort scheint man das mit der Suppenkelle eingeträufelt, ja, eingeführt zu bekommen und dann klappt das. Und deswegen stelle ich mir auch vor, dass jemand, der im Hotel Service kann, der kann es auch in der Praxis. Jetzt müssen wir gar nicht Hotelleute nur suchen, aber wenn man keinen findet, kann man da gucken, sondern einfach gucken, dass die Leute diesen Gedanken haben. Wie würdest du denn so ganz grob den Job beschreiben, den eine Rezeptionskraft in der Praxis hat? Was sind so die Kernaufgaben? Was sind denn deine Kernaufgaben auch?
Ja, also ich meine, letztendlich kommt viel zusammen, ne? Ich muss zum einen ein hohes Maß an Freundlichkeit haben. Es ist auch immer gut, sich selber, das sage ich auch immer in den Seminaren, sich immer wieder selber neue Aufgaben, gerade auch in Kommunikationsthemen, zu stellen und sich weiterzuentwickeln und sich von dem schlecht gelaunten Patienten da nicht irgendwie einfangen zu lassen. Ja, und also wenn ich jetzt ein Typ bin, der es gerne mag, wenn ich schon morgens weiß, was den Tag über passiert und dass ich so eher meine geregelten Bahnen haben möchte, glaube ich, dass es nicht zielführend an der Rezeption. Da müssen schon Leute hin, die Lust haben, auch schnell Lösungen zu finden, schnell zu reagieren, den Überblick zu bewahren. Genau. Und gleichzeitig aber auch sehr, sehr genau zu arbeiten. Wir müssen ja im Verordnungsmanagement jedes kleine Kreuzchen und jedes Häkchen und jedes Wort quasi prüfen und gucken, okay, wie kann ich das machen? Also ich brauche so ein, ja, praktisch ein Multifunktionstool an der Rezeption als Mensch, der zum einen Trubel mag, der oder die sich dann auch nicht stressen lässt. Also als Beispiel letzte Woche zum Beispiel, als ich in der Praxis war, hatte ich 9 Therapeuten und Therapeutinnen da im 20-Minuten-Takt. Das heißt, es standen alle 20 Minuten quasi 9 Patienten an der Rezeption plus nochmal die Hälfte von den anderen davor, die sich dann noch überlegt haben, ach, der Termin müsste noch verschoben werden oder das wollte ich noch machen, wie auch immer. Ich glaube, es braucht so ein bisschen Freude an Trubel und gleichzeitig aber auch Freude daran, ins Detail zu gehen und sich das alles irgendwie zu organisieren.
Also stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben das perfekte Schweizer Taschenmesser für unsere Praxis gefunden, also die perfekten Rezeptionsfachkräfte, so wie du, so nehme ich dich wahr. Und ich glaube, wenn ich fragen würde bei dir in der Praxis, dann würde das auch so beschrieben werden. Stimmst du mir zu, was ich so vorhin gesagt habe, dass die betriebswirtschaftliche Bedeutung der Rezeptionsfachkraft nicht so, Achtung, jetzt kommt BWL-Sprech, so ein reines Cost-Center ist, also dass sie nicht nur Kosten verursacht, sondern dass das Zusammenspiel aus Therapie und Rezeptionsfachkraft dafür sorgt, dass wir überhaupt erst wirtschaftlich erfolgreich werden können?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ich die Termine doof plane mit 5 Minuten Lücken ständig dazwischen, gehen mir Termine verloren. Wenn ich die Patienten nicht darauf einstiehle, dass sie früh genug ihre Termine absagen müssen, dann habe ich nachher ein Problem, wenn Patienten nicht kommen. Wenn ich die Warteliste nicht pflege, dann habe ich keinen Ersatz für Absagen. Und wenn ich die KGG-Gruppen zum Beispiel nur mit 2 Personen oder mit einer Person plane, dann ist das wirtschaftlich für die Praxis natürlich schlecht. Und wenn ich gleichzeitig sehe, oh, wir haben sehr viele Patienten, die würden gerne mehr KGG machen, zum Beispiel Schulterpatienten bräuchten eigentlich 2-mal die Woche KGG, und wir haben gar nicht so viele Gruppen, dann heißt das natürlich, okay, dann muss ich die irgendwie planen. Also ich muss schon auch ein bisschen wirtschaftlich natürlich gucken und arbeiten und ja auch ein Fehlermanagement haben, ne? Also zu gucken, okay, wenn was nicht gut läuft, wie kriegen wir das denn dann in Zukunft besser hin? Also genau, das sind auf jeden Fall auch noch wichtige Punkte, die zu der Trubelfreudigkeit und dem vielen Menschenkontakt, den man auch mögen muss, ne? Also man hat ja sehr, sehr viel Kontakt zu Menschen, in so einer Schicht.
Ja,
Genau.
absolut. Jetzt haben wir ganz viel Physio-Beispiele gebracht und ich finde, bei Ergo und Logo und auch Podologie ist es gar nicht so anders. Also,
Auf jeden Fall.
halten wir nochmal fest, wir sagen, die betriebswirtschaftliche Bedeutung von Rezeptionsfachkräften ist, wir können erst recht betriebswirtschaftlich erfolgreich sein, wenn wir ein cooles Zusammenspiel aus Therapeutinnen, Therapeuten und Rezeptionsfachkräften haben. So, da sind wir uns beide einig und das
Auf
ist
jeden
auch
Fall.
ziemlich gut rausgekommen. An der anderen Stelle, wenn wir dann einen Schritt weitergehen und sagen, bei Physios ist klar, da kann man sagen, okay, kann man im 20-Minuten-Takt und nicht im 30- oder 25-Minuten-Takt arbeiten. Bei Logo und Ergo haben wir ja 30, 45 und 60. Und auch da finde ich, wenn die Therapeuten sich voll auf ihre Therapie konzentrieren können, können wir mit den Rezeptionskräften zusammen, mit den Rezeptionsfachkräften zusammen eine coole Sache viel besser hinkriegen. Und das ist zum Beispiel den Anteil der Parallelbehandlungen erhöhen. Das heißt, die Therapeutinnen und Therapeuten können sich dann eher noch mal ein paar Minuten auf eine Parallelbehandlung vorbereiten. Und die ist ja wirklich, ich habe das vorgestern noch mal ausgerechnet mit einer Kundin zusammen, als wir so über Gehälter in der Logopädie gesprochen haben, wo ich dachte, oh ja, da beim Thema Parallelbehandlung solltet ihr wirklich noch mal gut hinkommen, gucken, weil der Minutenpreis explodiert bei einer Parallelbehandlung im Vergleich zu einer normalen Behandlung. Und klar sagen Therapeuten, oh, 2 Kinder oder 2 Erwachsene auf einmal, ist ja auch ein bisschen mehr Aufwand. Jo. Und weil wir coole Rezeptionsfachkräfte haben, die dabei helfen, Patienten zusammenzufinden, die zusammenpassen können, weil sie dir zum Beispiel Vorschläge machen, aber B, auch dir die Zeit abnehmen, in der du vielleicht selber mit an die Rezeption gehen musst. Also, du hast es so cool beschrieben gerade. Riesentrubel. Ich stelle mir das gerade wirklich vor, wie da 9 Leute, 9 neue Patienten, noch 6 Alte und 4 Therapeuten sind. Und den Geräuschpegel, den mag ich mir lieber jetzt gerade erst recht nicht vorstellen. Aber da den Überblick zu behalten, das ist dann in der Ergo- und Logopraxis ein bisschen weniger und trotzdem sehr, sehr hilfreich.
Naja, und wenn ich habe tatsächlich jetzt gerade ein Praktikum gemacht in der Ergotherapiepraxis, die organisieren das tatsächlich ein bisschen anders. Die haben sehr viel Hausbesuche, aber gerade Hausbesuche sind ja auch wahnsinnig organisationsaufwendig, ne? Also da haben wir viele Leute, die dann, denen es vielleicht nicht gut geht an dem Tag, die einfach nicht therapiefähig sind. Wir müssen gute Routen haben, damit wir da zeitmäßig gut hinkommen und so. Also da auch das ist ja je nach Ausrichtung der Praxis wahnsinnig aufwendig. Und wenn ich mir vorstelle, als Therapeut bekomme ich eine super Route vorgelegt und gesagt, hier, die kannst du abfahren, ist das für mich natürlich eine wahnsinnige Entlastung als Therapeut oder Therapeutin, finde ich
Absolut.
zumindest.
Also ein To-Do, was ganz oft da bleibt, wenn ich Praxisorganisationsberatung mache in Ergopraxen, ist das Thema, wir brauchen einen Hausbesuchsplanungsmanager. Der muss nicht so sperrig heißen, sondern vielleicht ein bisschen fancier und cooler, aber eine Person. Ganz oft sind es dann, ja, das muss dann Therapeutin X machen. Ja, die kann dann weniger therapieren. Und wenn wir eine serviceorientierte Rezeptionsfachkraft haben, dann ist die geboren als, was hast du vorhin gesagt, Schweizer Taschenmesser, als ein Arm oder ein Werkzeug aus diesem Schweizer Taschenmesser, genau das auch zu übernehmen.
Auf jeden
Das
Fall.
führt mich so zu dem nächsten Punkt. Jetzt reden wir ganz viel über Erfolg und auch über Geld. Und das ist wichtig, weil ohne Geld ist es auch blöd. Da sind irgendwann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unzufrieden und auch die Inhaber unzufrieden. Und natürlich auch das Gehalt der Rezeptionsfachkräfte ist gekoppelt am Erfolg der Praxis. Das ist Betriebsbeschlusslehre. Aber nehmen wir nochmal den anderen Fall, die andere Richtung, wo wir gesagt haben, Sinn der Praxis ist, Patienten zufrieden zu machen. Wie wirkt sich dann so ein Service einer coolen Rezeptionsfachkraft auf die Zufriedenheit des Patienten aus? Wie machst du denn Patienten zufrieden oder wie sorgst du dafür?
Naja, also ich probiere jeden zu sehen, auch wenn es trubelig wird. Und um mal ein Beispiel von meiner Arztpraxis zu haben, die sind top organisiert. Man kriegt da im 5-Minuten-Takt einen Termin, wenn man akut jetzt irgendwie erkältet ist oder so. Und es ist da wirklich, man hat das Gefühl, ich komme da an und werde durch die Praxis geführt. Also man kriegt immer gesagt, so, jetzt setzen Sie sich dahin, jetzt machen Sie das, jetzt machen Sie das, jetzt machen wir das. Man kriegt es auch immer alles erklärt. Also es ist nicht so ein, okay, was passiert denn jetzt hier? Und so probiere ich das in der Praxis auch immer zu machen. Also das halt, dass ich mich auch in Patienten, wenn ich zum ersten Mal irgendwo hinkomme, weiß ich ja vielleicht gar nicht, was passiert denn jetzt hier? Und wenn ich gesagt kriege, so, dann haben wir den organisatorischen Teil geschafft und jetzt können Sie sich noch einen kleinen Augenblick hinsetzen. Ich suche Ihnen gleich eine Kabine und dann geht's los. Und wenn ich die Patienten dann in die Kabine bringe, dann erkläre ich auch nochmal, so in ein paar Minuten kommt die Therapeutin. Sie können sich da aber nochmal in Ruhe hinsetzen, entspannen sich noch ein bisschen, geht dann gleich los. So, und wenn dann die Therapeutin oder der Therapeut kommt und dann auch wieder erklärt, was als nächstes passiert, finde ich, sind die Patienten gut aufgehoben und ich wage auch die These aufzustellen, dass Therapie auch schon an der Rezeption beginnt, nämlich wenn ich gut die Patienten vorbereite und die positiv stimme und denen ein Gefühl von Qualität gebe, schon von der Organisation her, dass ich dann auch eine gute Vorbereitung schon für die Therapie mache.
Gerade ein bisschen grinsen und lächeln, vielleicht hat man das sogar gehört, weil ich genau dieses Thema jetzt anschneiden wollte mit dem, fängt nicht Therapie sogar schon bei den Rezeptionsfachkräften an? Cool, dass wir das Gleiche denken. Was aber auch nicht verwunderlich ist, solange wie wir schon intensiv zusammenarbeiten. Und ich bin total bei dir, weil zur Therapie und ja, jede Praxis hat hoffentlich einen Therapieprozess. Wenn nicht, dann ist das jetzt insbesondere für die Rezeptionsfachkräfte, die mir zuhören oder alle anderen, ein Punkt zu sagen, ja, wir gucken mal, dass wir demnächst unseren Therapieprozess mal zusammen aufschreiben. Und im Therapieprozess, der fängt ja typischerweise an mit dem Thema Informationssammlung. Ob das Anamnese ist oder was auch immer da gemacht wird, das ist praxisindividuell. Das kann aber schon von Rezeptionsfachkräften eingeleitet werden, zu sagen, hey, herzlich willkommen. Und wie cool fühlt sich das auch für den Patienten an, wenn Lisa ihn begrüßt und sagt, herzlich willkommen. Vielleicht sogar schön, dass sie heute 10 Minuten vor dem ersten Behandlungstermin da ist und trotzdem fängt jetzt schon mit uns beiden zusammen die Therapie an. Das heißt, erster Teil unserer Therapie ist es, diesen Bogen auszufüllen. Dann kann die Therapeutin oder der Therapeut die Ergebnisse aus dem Bogen gleich am Anfang der Behandlung mit Ihnen durchgehen. Sehen Sie? Keine Wartezeit, sondern Therapiezeit bei uns hier im Rezeptionsbereich. Und plötzlich bekommt es ein ganz anderes Gefühl und natürlich auch ein ganz anderes Gesicht. Und von daher bin ich total dabei zu sagen, Therapie fängt im Kontakt mit den Rezeptionsfachkräftinnen und Rezeptionsfachkräften an.
Dazu fällt mir noch gerade die aktuelle Ausgabe von der UP ein. Da haben wir nämlich den Praxisspaziergang drin. Das finde ich auch mega gut, sich den nochmal anzugucken, um sich einfach in den Patienten und die Patientin mal reinzudenken. Und ich hatte das mit dem Redaktionsteam vorher schon mal durchgesprochen. Also ich war zum Beispiel mal in der Praxis, die hatten sehr enge Stühle. Und ich bin jetzt auch nicht so eine ganz schmale Person und hatte Angst, dass ich in diesem Stuhl stecken bleibe im Wartebereich.
Das kann ich.
Im Gegensatz dazu ist natürlich, also Stühle sollten gut sein, auch die Stühle so sein, dass man sich darauf aufstützen kann, wenn man zum Beispiel mit Gehhilfen unterwegs ist. Also auch solche Kleinigkeiten, auch das alles gehört mit dazu, ne? Dass ich auch gucke, okay, können die Patienten denn überhaupt alleine in die Kabine gehen? Wenn ich jetzt sage, ja, in Kabine 6 da hinten und derjenige ist aber vielleicht nicht richtig nicht so ganz orientiert oder wie auch immer, dass ich dann mitgehe als Rezeptionsfachkraft und denjenigen dann in die Kabine 6 bringe und das alles erkläre. Also es gibt ja auch, wir haben ja auch viele Patienten, die einfach auch kognitiv oder so das einfach nicht mehr so gut hinbekommen und da einfach Hilfestellung zu geben und denen das Gefühl zu geben, hey, wir sehen dich, du bist hier gut aufgehoben und ja, gleich kann die Therapie losgehen.
Das ist ein richtig cooler Artikel. Vielleicht sagen wir noch, das ist die Ausgabe 11, 2025, wann auch immer ihr den Podcast hier hört.
Genau.
Dann da nochmal nachgucken. Auch ja jetzt ganz cool in der App, die wir haben für die OP.
Auf
Die
jeden
finde ich
Fall.
zum Beispiel richtig cool. Jetzt haben wir vorhin da schon drüber gesprochen, dass ich in der Beratung oder auch bei Seminaren oder oft gefragt wird, wo kriege ich denn eine coole Rezeptionsfachkraft her? Und dann ist meine Antwort ganz oft, hey, such jemanden, der so serviceorientiert ist wie jemand, der im Hotel gelernt hat. Oder guck auf hotelcareer.com, da sind viele Leute, die vielleicht auch mal raus wollen aus diesem Hotel, Nachtschicht, Sonntagsarbeiten und so weiter und so fort. Und hey, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, sind immer super. Nichtsdestotrotz gibt es nicht wie bei Ärzten, wo wir die medizinischen Fachangestellten haben, so eine Berufsausbildung und für Rezeptionsfachkräfte. Das bringt für mich das Thema mit, dass man Rezeptionsfachkräfte richtig gut einarbeiten muss. Und du erlebst es anders, oder? Dass da auch mal jemand einfach ins kalte Wasser geschmissen wird und
Genau, also ich war letztens noch mal bei einer Praxisberatung und ja, da war eine neue Kollegin, die hat angefangen, ohne Erklärung, wurde einfach an den PC gesetzt und ja, hat sich dann da irgendwie mehr oder weniger reingearbeitet. Da sind natürlich sehr, sehr viele Fehler passiert. Da konnte sie auch gar nichts dafür, ne, so. Und meiner Ansicht nach braucht man 3 Monate mindestens, um jemanden gut einzuarbeiten, dass der auch alleine arbeiten kann an der Rezeption mal. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das weiß ich noch aus dem Therapiezentrum, wo wir waren. Wir hatten halt einen ganz klaren Einarbeitungsplan. Was machen wir in der ersten Woche? Was machen wir in der zweiten Woche? Derjenige hat dann auch erstmal nur hinter uns gesessen und zugeguckt und so Zuarbeiten gemacht, um das Thema überhaupt erstmal zu verstehen. Wir haben sehr viel geschult und ja, das dauert halt einfach, ne? Also es ist wirklich nochmal ein riesiger Aufwand, jemanden dort einzuarbeiten. Deswegen sollte man auch in den ersten Wochen gucken, ob das überhaupt passt oder nicht. Und genau, aber dann ist es richtig cool und für denjenigen, der kommt, ja auch. Also letztendlich ist es ja auch ein doofes Gefühl, da einfach hingesetzt zu werden und dann soll man gucken, wie man zurechtkommt. So, und ich finde es halt sehr, sehr schwierig, wenn man keine Ahnung von den Verträgen hat, keine Ahnung von den Heilmittelrichtlinien, Heilmittelkatalog und dann sich nur auf die Prüfung im Programm verlässt. Ich sage in den Seminaren immer, die Prüfung des Programms ist eine schöne Unterstützung und nochmal eine Bestätigung, aber prüfen sollte man die Verordnung selber und zwar mit dem HMK, ohne Software.
Ja, man muss einfach verstehen, was die Technik einen da an der Stelle auch wirklich abnimmt. Das heißt, gerade so beschreibst, was wäre eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte, wenn eine Rezeptionsfachkraft gar nicht eingearbeitet wird?
Naja, die Termine werden falsch geplant. Ich buche irgendwo Termine hin, zum Beispiel jetzt aus der Physiotherapie noch CMD, also Kieferbehandlung bei einem Therapeuten, der überhaupt kein CMD hat. So, also, ne, oder buche KGG Einzelgruppen. Oder buche in der Ergotherapie eine Kinderbehandlung bei jemandem, der überhaupt keine Kinder behandelt. So, also ne, das sind so die Kleinigkeiten bis hin zu, ich bin total überfordert und jemand sagt den Termin ab und ich nehme den nicht raus. Und der
Und
steht dann da vor meinem
coole
Patienten.
Beispiele für, dadurch entsteht Unzufriedenheit bei Therapeuten, die Patienten haben, mit denen sie vielleicht weniger anfangen können, bei Patienten, die eine Leistung haben oder bekommen, die sie gar nicht verordnet wurde, bis hin zu, hey, da ist eine Blankoverordnung, bei der wir richtig viel, richtig intensiv gearbeitet haben, die können wir nicht abbrechen. Also, ne, das können auch
Genau.
wirklich extreme wirtschaftliche Schäden entstehen.
Ja.
Deswegen würde ich es umdrehen. So einer meiner Lieblingssprüche ist ja nicht die Frage, kann ich es mir leisten, eine Rezeptionsfachkraft richtig einzuarbeiten? Ich würde es umdrehen und sagen, kann ich es mir leisten, sie nicht einzuarbeiten? Und das kann man auf
Auf
gar keinen
jeden
Fall,
Fall.
weil ich sorge möglicherweise für Unzufriedenheit bei Patienten und bei Kolleginnen und Kollegen auf der Therapieseite, vielleicht sogar bei anderen Kolleginnen und Kollegen im Rezeptionsfachkräfteteam. Die Mitarbeiterin wird unzufrieden, geht wieder, ich muss eine neue finden. Also Fluktuation ist auch teuer.
Richtig
Das
teuer,
heißt,
ja.
es lohnt sich an der Stelle Geld auszugeben für eine coole Einarbeitung.
Auf jeden Fall.
Wie nimmst du denn auch aus eigener Erfahrung die Rolle der Rezeptionsfachkraft wahr, so zwischen Praxisinhaberin und Therapeutenteam?
Na, es sollte ein Zusammenspiel da sein, ne? Also je größer das Rezeptionsteam ist, umso wichtiger finde ich da eine Rezeptionsleitung auf jeden Fall auch. Und dass es dann auch einen regelmäßigen Austausch gibt zwischen Inhaber oder Inhaberin, Therapieleitung und Rezeptionsleitung. Oder wenn es halt nur wenig Personen sind, dann unter den dreien auf jeden Fall. Das finde ich schon super wichtig, ne? Also solche Sachen wie, hey, keine Ahnung, es wäre cool, wenn wir jetzt nur Schulterpatienten in bestimmte KGG-Gruppen machen oder in der Ergotherapie, wenn wir Parallelbehandlungen anfangen oder in der Logopädie, wie können wir das umsetzen und so, dass da auf jeden Fall ein großer Austausch unter den drei Themenfeldern sozusagen ist und auch eine Abstimmung.
Ja, finde ich auch. Das passt ziemlich gut. Man muss ja mal aufpassen, dass Rezeptionsfachkräfte nicht so ein bisschen zu Spionen der Inhaberinnen und Inhaber werden. So, das habe ich auch mal schon überlegt, so dass die immer sagen: Guck mal da und hör mal zu. Und wenn die was sagen, dann transportier es mir. Das geht völlig in die Hose. Also offener und transparenter Austausch. Manchmal ist so die Rezeptionsfachkraft auch so ein bisschen die Assistentin der Inhaberin. Dann gibt es eben auch mal Unternehmerinnen Themen, die da von den Rezeptionsfachkräften transportiert werden. Aber je transparenter, desto besser. Was kann denn jetzt eine coole Inhaberin machen, um dafür zu sorgen, dass, oder auch ein Inhaber, dass die Rezeptionsfachkräfte auch von den Therapeuten gewertschätzt werden und dass das Zusammenspiel gut klappt?
Naja, zum einen muss ich, finde ich, als Inhaber, Inhaberin eine positive Einstellung auch gegenüber der Rezeption haben und auch sehen, was das für ein großes Feld ist, was die da bearbeiten. Ne? Wenn ich selber sage, ja, komm hier, das muss doch irgendwie alles ein bisschen schneller gehen und das soll nur ein bisschen Termine machen. Wenn ich selber diese Einstellung habe, dann wird das halt schwierig. Wenn ich aber das als Teil des Ganzen sehe, als wichtigen Teil des Ganzen, um auch die Therapie zu entlasten, dann glaube ich, ist da schon ein guter Basisstein gesetzt.
Ja, und ich würde da an der Stelle das noch ergänzen, so aus meiner Erfahrung zusammen. Zusammen ist das Thema. Ne?
Genau.
Ich habe ja vorhin gesagt, wir arbeiten zum Beispiel jetzt, ne, den Therapieprozess erarbeiten. Das machen Therapeutinnen und Therapeuten und Rezeptionsfachkräfte zusammen, weil beide Seiten verstehen, wie es läuft. Und wenn wir einen Anmeldeprozess erarbeiten, sind da auch Therapeuten dabei. Und ich bin ja auch ein großer Fan von Zielen. Also jetzt Jahresziele ist nicht mehr ganz mein Thema, aber so quartalsweise Ziele festlegen. Und auch da macht man das zusammen. Und auch da haben natürlich Therapeuten Ziele, Umsatzausbau, Patientenzufriedenheit. Aber auch da, wenn wir Ziele haben und dann gucken, mit welcher Strategie und mit welchen Maßnahmen wir das erarbeiten, sind Rezeptionsfachkräfte immer beteiligt, diese Ziele auch zu erreichen. Und es
Auf
gibt
jeden
keine
Fall.
Ziele, die man nicht als Gesamtteam erreichen kann an der Stelle. Deswegen ganz, ganz wichtig, alle zusammen. Alle sind gleichbedeutend.
Ja.
Wenn du jetzt eine Rezeptionsfachkraft treffen würdest, irgendwie, keine Ahnung, bald ist ja Weihnachtsurlaub und du gehst irgendwie Skifahren und dann auf der Hütte trifft man sich und dann sagt jemand, ach, du bist vom Buchner und ach, ich bin Rezeptionsfachkraft und ich weiß gar nicht, was so mein nächster Schritt ist. Was würdest du so empfehlen, wie eine Rezeptionsfachkraft sich auch gut weiterentwickeln kann?
Naja, zum einen natürlich unsere Seminare besuchen. Wir haben ja spezielle Seminare für Rezeptionsfachkräfte und das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Und da machen wir auch einen richtig guten Job. Die Teilnehmer sind auch immer sehr, sehr zufrieden und dankbar. Und wir haben natürlich in 2 Wochen am 5.12.2025 unser nächstes Praxisforum für Rezeptionsfachkräfte. Da geht es einen Tag lang wirklich nur um die Rezeption mit 18 coolen Vorträgen, coolen Themen. Und natürlich kann man sich nicht alles gleichzeitig anhören. Die Aufzeichnungen gibt es natürlich im Nachgang auch noch und die kann man sich dann immer wieder anschauen. Und genau, wir haben da was für Neulinge, aber auch für alte Hasen. Und für die ganze Gruppe, jung wie alt oder frisch wie alt. Genau, also das wird richtig cool. Ich würde auf jeden Fall raten, sich weiterzubilden, auch als Rezeptionsfachkraft. Natürlich als erstes bei uns bei Buchner, genau, wie auch immer. Aber dass man da auf jeden Fall fit wird in allen Fragen, die so an der Rezeption auf einen zukommen.
Cool. Ja, ich finde, das ist so ein mittlerweile ja fixer Punkt zum Ende des Jahres, so dieses Rezeptionsfachkräftetreffen. Finde ich richtig cool, macht mir immer richtig mega Spaß. Von daher, wer noch nicht angemeldet ist, sofort anmelden und fürs nächste Jahr auch schon vormerken, dass es auf jeden Fall kommen wird. Damit seid ihr als Rezeptionsfachkraft immer gut aufgestellt für das darauf folgende Jahr und grundsätzlich auch sowieso. Dann Lisa, wünsche ich dir viel Spaß, vielleicht einen etwas anderen Blick bei deinem nächsten Ansatz an der Rezeption bei dir in der Praxis
Ja.
und freue mich auf den nächsten Podcast mit dir.
Ja.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank, Björn. Es war wieder sehr kurzweilig. Und Grüße gehen raus an die Rezeptionen der
Auch von
Fernsehgefangenen.
mir.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.